Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Stephen Anpalagan engagiert sich als Autor und Unternehmensberater gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Er ist studierter Theologe, schreibt Kolumnen für verschiedene Medien und hat das Projekt Demokratie in Arbeit mitgegründet. Herr Anpalagan, herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Sie standen, glaube ich, mal irgendwann vor der Frage, soll ich Pfarrer, Manager oder Rockmusiker werden? Sind Sie bei der Entscheidung Ihrem Verstand oder Ihrem Gefühl gefolgt, Kopf oder Bauch?
Ich bin meinem Gefühl nicht gefolgt. Manchmal habe ich mich gefragt, ob das die falsche Entscheidung war. Es war nämlich eine reine Kopfgeburt. Mit Blick auf die Auftragslage in der Musikindustrie, mit Blick auf die Neigung zur Theologie, aber auch zum Pfarrberuf. Und habe, weil ich auch schon Einblicke hatte in die Wirtschaftswelt, mich dann für das Management entschieden.
Gilt es generell für Ihr Handeln, dass Sie eher vom Kopf sich leiten lassen?
Ich glaube ja. Ich neige zu impulsiven Entscheidungen, aber ich bin sehr risikoavers und auch ziemlich perfektionistisch, was dann dazu führt, dass ich ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig mache mit der großen Angst im Hintergrund, dass irgendetwas davon schief geht.
Den Namen Anpalagan, habe ich gelesen, gibt es als Vor- und als Nachnamen. Im Fall meines heutigen Gastes ist es sein Nachname. Stephen Anpalagan ist Ende 30, geboren in Sri Lanka. Als er 6 Monate alt war, sind die Eltern wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet. Tamilische Separatisten kämpften damals um die Unabhängigkeit vom Inselstaat Sri Lanka. Das ist der Hintergrund. Damals war nicht abzusehen, dass dieser Konflikt, dieser bewaffnete Konflikt, so lange dauern würde, nämlich 26 Jahre, bis 2009. Herr Anpalagan, waren Sie jemals in Sri Lanka?
Ja, einmal als erwachsener Mensch. Ganz verrückt. Ich bin nach meiner Geburt in Sri Lanka und der Flucht meiner Eltern nach Deutschland nie wieder dort gewesen, habe aber eine Anfrage der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit erhalten, der GIZ, die Startups in Sri Lanka gecoacht und begleitet haben und für das Modul Personalarbeit, Organisationsentwicklung einen Dozenten gesucht haben, der vor Ort mit den Leuten Schulungen und Workshops macht.
Sie können und Tamilisch.
Ich kann auch Tamilisch, aber die gesamte Veranstaltung war auf Englisch und es sind dann immer unterschiedliche Menschen, die es machen. Also es hatte gar keinen Bezug zu mir als Person oder zu mir als sri lankisch oder tamilischstämmigen Menschen. Und ich habe lang überlegt und habe dann die Chance ergriffen, das zu machen und war ganz berührt, auch was für Seiten in mir das zum Schwingen brachte, was ich nicht gedacht hätte. Und habe festgestellt, dass das auch ein Stück Heimat ist und auch Heimatgefühle in mir auslöst.
Wie passte das dann zusammen mit dem Bild, mit der Fantasie, mit der Vorstellung, die Sie von Sri Lanka hatten?
Ich hatte ehrlicherweise immer ein schlechtes Bild von Sri Lanka. Ich war zweimal in Indien in meiner Jugend und das hat mir nicht so zugesagt. Diese ja auch extreme Armut, das Lebensgefühl dort, was immer noch sehr stark geprägt ist von Kasten, von einer starken Einbettung von Religion und auch dem Grundgefühl, dass man jetzt halt hier hineingeboren wurde und sich daran bis zum Tod nichts ändert. Und wenn man wiedergeboren wird und Glück hat, dann wird man nicht als Mistkäfer wiedergeboren, sondern wieder als Mensch oder vielleicht sogar als reicher Mensch. Und das führt natürlich zu einem gewissen Menschenbild, das mir sehr fremd ist und womit ich nicht so gut klarkomme. Und es gibt noch irgendwie 2, 3 andere Dinge, die mich an Indien gestört haben. Und ich habe immer gedacht, Sri Lanka wäre so wie Indien. Das habe ich aber falsch gedacht. Ich war nämlich dort und es war ganz wunderbar. Und man hat gemerkt, dass sowohl die singalesische als auch die tamilische Bevölkerung mit großem Ideal und mit großem Engagement versucht haben, diesen Konflikt hinter sich zu lassen. Und gemeinsam etwas Neues aufzubauen, gemeinsam den Problemen Herr zu werden, die da durchaus mannigfaltig sind, wie man ja jetzt sieht, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und das Bild hat sich in dieser Form dann auch auf den Kopf gestellt. Es war gut, dass ich die Reise gemacht und diese Eindrücke erlebt habe.
An was aus der tamilischen Kultur haben Ihre Eltern denn festgehalten? Also was wollten die Ihnen mitgeben?
Ich glaube, es gibt etwas, was so im gesamten asiatischen Raum Gültigkeit besitzt. Also dieses, was man in Deutschland aus dem preußischen Hintergrund vielleicht auch kennt, ne? Strebsam sein, fleißig sein, der Familie und den Eltern keine Schande bereiten. Also Schande ist dann schon, wenn sie jetzt nicht Arzt werden zum Beispiel oder nicht auf eine Top-Universität kommen. Mhm. Und das war schon etwas, was mich meine gesamte Kindheit und Jugend hindurch begleitet hat.
Ihre Eltern waren Studenten, als die nach Deutschland kamen?
Genau, mein Vater war Medizinstudent und meine Mutter Grundschullehrerin.
Was ist aus deren Plänen geworden in Deutschland?
Ich glaube, die hatten keine Pläne für Deutschland. Also mein Vater wollte unbedingt weiterreisen. Deutschland war nur eine Zwischenetappe, um möglicherweise nach England oder in die USA zu gehen. Und weite Teile der tamilischen und auch der singalesischen Bevölkerung sind dort gut englischsprachig. Also es gibt ganz, ganz viel britische Kultur und noch Erbe aus der britischen Kolonialzeit. Und das war eigentlich die Grundidee, da weiterzugehen. Und dann sind meine Eltern, wie viele andere, auch hier hängen geblieben, haben sehr gekämpft mit der deutschen Bürokratie, mit der Anerkennung ihrer Bildungsabschlüsse, mit der Frage, wie es auch wirtschaftlich und beruflich für sie weitergeht. Sie haben sich dann eingerichtet, wie es viele tun und viele getan haben, sind in Serviceindustrien gegangen, also zu McDonald's oder Putzen gegangen und haben ihr Leben lang hart gearbeitet und den Aufstieg mittelbar geschafft, indem sich es vieles auch tatsächlich vom Munde abgespart haben. Und ich glaube, meinen Eltern war eben wichtig, dass das aber für ihre Kinder nicht mehr gilt, dass sie andere Startchancen haben oder ein anderes Bewusstsein dafür haben, was dieses Leben noch zu bieten hat.
Wie viele Geschwister haben Sie?
Ich habe eine kleine Schwester.
Hatten Sie durch die Geschichte Ihrer Eltern immer ein Gespür dafür, was es bedeutet, geflüchtet zu sein?
Ich hatte das Gefühl, dass man in dieser Gesellschaft bei Null anfängt. Es gibt keine Historie, es gibt keine Vernetzung, es gibt keine Familienalben mit Menschen, die hier verwurzelt sind. Es gibt keine Netzwerke, es gibt kein Erbe, es gibt keine Stammbäume. Alles das gibt es nicht. Und das wirkt sich natürlich auch auf wirtschaftliche Verhältnisse aus. Und es wirkt sich darauf aus, dass man immer weiß, man muss für sich selber sorgen. Man muss dafür sorgen, dass man seinen eigenen Kram irgendwie zusammenbekommt. Und es hat auch etwas hinterlassen, und zwar das Gefühl, dass wenn man nicht aufpasst, dass man ins Bodenlose fällt. Und ich glaube, das ist möglicherweise etwas, was andere nicht so mitbekommen. Ansonsten gibt es natürlich ganz, ganz viel Kriegserfahrung in der innersten Familie. Also ohne da ins Detail gehen zu wollen, aber sehr, sehr, sehr nahe Angehörige von mir haben gekämpft. Die haben in einem Krieg gekämpft, haben ihre Freunde und ihre Angehörigen verloren. Ich habe Angehörige, die im Krieg gefallen sind. Und das macht auch etwas mit einem. Und das macht auch etwas mit einem, wenn man Nachrichten über Krieg liest, mitbekommt, wenn man sieht, wie Krieg auch in Europa passiert und rezipiert wird.
Herr Anpalagan, wie war das in der Schule? Sind Sie eher in so einem migrantischen Umfeld aufgewachsen oder richtig in einem rheinländischen?
Das ist ja beides möglich im Rheinland. In der Grundschule und im Kindergarten gab es tatsächlich kaum Zuwandererkinder neben mir. Und auf der weiterführenden Schule war das Gymnasium, auf dem ich war, im selben Gebäude eingefasst wie die Hauptschule. Das heißt, es waren zwei Schulen in einem Schulzentrum. Und es war, wie man sich das tatsächlich vorstellt, dass die allermeisten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte dann halt auf der Hauptschule waren und auf dem Gymnasium halt ein, zwei, so wie ich.
Auch mit dunkler Hautfarbe wie Sie?
Nee, ich glaube, da war ich der Einzige.
Was hatten Sie sich zurechtgelegt, wenn man Sie gefragt hat, wo kommst du denn her?
Ich habe damals gar nicht so ein Bewusstsein gehabt für diese Frage und für diesen gesamten Komplex und diesen ganzen Rattenschwanz, der ja auch an dieser Frage dranhängt. Ich hatte aber immer ein Störgefühl. weil ich nie wusste, was meinen die denn. Also wenn man als Jugendlicher gefragt wird, wo kommst du her, dann weiß man auch nicht, kriege ich jetzt Ärger vom Rektor oder so, weil wo kommst du jetzt gerade her? Da sind doch irgendwie Schmierereien da irgendwie am Schulgebäude. Oder meint man dann ja, kommst du aus Wuppertal oder... Ich habe schon festgestellt, dass mich diese Frage stört, weil sie in den meisten Fällen darauf abzielte, dass jemand mich als anders erkannt und auch als anders angesprochen hat. Und es mir so geht wie vielen anderen Familien, die halt über mehrere Generationen in Deutschland sind, auch, dass die Eltern mit der Frage kein Problem haben, weil für die klar ist, natürlich bin ich aus Sri Lanka, aus der Türkei, aus dem Iran oder Libanon oder sonst woher. Die werden für den Rest ihres Lebens auch Tamilen, Türken, Pakistaner oder Libanesen bleiben. Hm. Mit dem Wunsch, dem Traum und dem Luftschloss, eines Tages wieder in ihre Heimat zurückzugehen. Die Kinder wiederum werden sich ganz häufig davon abgrenzen, weil die halt hier geboren sind oder hier aufgewachsen sind und das Gefühl haben, es gibt die durchgängige Erwartung, dass man sich hier anpasst und dass man hier mitmacht und dass man Teil von dieser Gesellschaft wird. Und wenn man das auch werden möchte und auch keinen Anlass gibt, dass man daran zweifeln könnte, warum wird man dann immer in Frage gestellt oder ausgesondert? Warum wird auf das eine angesprochen, dass anders ist? Und warum wird man mit dieser Frage immer wieder fremd gemacht? Und das ist so etwas, was ich erst später artikulieren und verstehen konnte. Und als Jugendlicher hat es mich nur wahnsinnig gestört.
Hat Ihnen die Schule denn, also Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch MitschülerInnen, dabei geholfen, Ihren Platz in dieser Gesellschaft zu finden? Oder wurden Sie tatsächlich eher daran behindert?
Da kommen ja tausend Sachen zusammen. Ich meine, Schulzeit, Pubertät, Adoleszenz, das ist ja, wenn man so auch an die eigene Zeit da zurückguckt, immer schwierig. Man versucht, den Platz in dieser Welt zu finden und hat tausend Probleme und tausend andere Themen und Identität ist dann ja doch alles Mögliche und das ist dann auch nur ein Teil dessen, was ungeheuer nervt. Sagen wir mal, wie es ist. Ich habe in der weiterführenden Schule keine Erinnerung, dass das Thema gewesen wäre oder Großthema gewesen wäre. Ich weiß es, dass in der Grundschule das ein Thema war, dass ich aufgrund, also trotz meiner Leistung keine Gymnasialempfehlung bekommen sollte und dass meine Mutter ganz schön gekämpft hat und sich Hilfe geholt hat, weil ihr wiederum es sehr wichtig war, dass ich da schulisch vorankomme. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, das hat ganz schöne Auswirkungen auch auf mein Leben, auf das Leben meiner Familie, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir aussehen.
Mhm. Steven Anpalagan, wann haben Sie zuletzt Alltagsrassismus erlebt?
Ich nehme mir alle Jubeljahre vor, nicht im Internet, sondern im lokalen Einzelhandel einzukaufen. Und mir passiert es regelmäßig, dass wenn ich dann in ein Bekleidungsgeschäft gehe und Sportklamotten kaufen will, da ich dann wenige Minuten später nach Eintritt in den Ladendetektiv an der Hacken habe. Oder wenn man bei IKEA ist, da gibt es ja zwei Kassensysteme. Eins, wo sie ganz konventionell ihre Ware aufs Band legen und das andere ist, wo sie halt selber scannen. Da kann ich ihnen Brief und Siegel geben, wenn ich da mit meinem Prödel ankomme an diesen selbstscannenden Kassen, dass dann die IKEA-Mitarbeiterin oder der IKEA-Mitarbeiter, der dafür abgestellt wurde, den Leuten da zu helfen oder aufzupassen, dass so alles gescannt ist, dass der oder die ihren Platz verlässt, drei Schritte zu mir in meine Richtung kommt und auch genau aufpasst, dass ich jede Briefmarke und jeden Blumentopf einscanne und nichts verschwinden lasse. Das ist so das, was grundsätzlich passiert. Ansonsten gibt es ja immer mal wieder etwas, was ich wahrnehme, was ich mir auch nicht anders erklären kann. Wenn ich mit dem Zug reise, in dem ICE sitze, erste Klasse häufig, aufgrund von beruflichen Verpflichtungen auch im Anzug da sitze und irgendwie die FAZ oder sonst wie eine Zeitung in der Hand habe, dass ich als Einziger dann von der Bundespolizei angesprochen und nach meinem Ausweis gefragt werde. Jetzt kann natürlich sagen, das sind Dinge, die auch anders erklärbar sind. Vielleicht fahndet die Polizei gerade nach mittelalten Männern im Anzug und Zeitungen, die das alles nur zur Tarnung benutzen, um schlimme Dinge in unserem Land zu verüben. Man kann aber natürlich auch fragen, wenn das öfter passiert, gibt es da möglicherweise nicht auch Regelmäßigkeiten, Strukturen, Systeme, die dazu führen, dass Menschen bestimmte Bilder im Kopf haben, bestimmte Bilder im Kopf konstruieren und dann das an Menschen wiederum an ihre Mitmenschen ausleben.
Das ist die Frage, was das mit einem macht, wenn man das wieder und wieder und wieder erlebt. Sie haben jetzt gesagt, eine der Konsequenzen ist, ich kaufe im Internet ein.
Eine der Konsequenzen ist, dass ich bestimmte Läden in der Innenstadt meide, weil ich mich maßlos ärgere. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich einen treuen Begleiter an meiner Seite habe, der mich durch den Laden begleitet aber und aufpasst, dass ich mir nicht wehtue oder den Ärmel da am Kleiderschrank stoße. Aber es ist ein Ärgernis, denn diese Nummer, dass der Kunde König sei oder zumindest gut behandelt werden soll, das findet ja allem Anschein nach keine Anwendung. Die Idee, und das ist eine, die mir sehr wichtig ist und eigentlich eine sehr wichtige Leitlinie in meinem Leben immer war, eine von zweien, und zwar, dass Menschen in diesem Land gut behandelt werden sollen und dass Menschen in diesem Land gleich behandelt werden sollen, die wird ja mit solchem Verhalten außer Kraft gesetzt. Und wenn das nicht durch Einzelhandelsmitarbeiter passiert, sondern durch Institutionen und Behörden, durch Repräsentanten dieses Staates, dann finde ich das schon so schwerwiegend, dass ich denke, da muss man etwas gegen tun.
Fühlen Sie sich sicher in diesem Land? Fühlen Sie sich geschützt?
Ich fühle mich sicher in Nordrhein-Westfalen. Das kann ich sagen. Also ich bin im Rheinland beheimatet und ich bin im Ruhrgebiet beruflich tätig und pendle zwischen diesen beiden Regionen her. Und da habe ich nicht einen einzigen Tag das Gefühl, dass es unsicher wäre. Es gibt aber auch Teile in diesem Land, wo ich das Gefühl habe, da würde ich nicht hinziehen. Da würde ich mich unsicher fühlen. Da wäre auch manche Begegnung mit meinen Mitmenschen unangenehm. Da müsste ich mich vielleicht auch in einer anderen Art und Weise mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, auf die ich ehrlicherweise keine Lust habe.
Also Sie meinen Rechtsradikalismus?
Zum Beispiel. Es sind ja unterschiedliche Dinge. Also wenn Sie irgendwo hinkommen und Ihnen begegnet jeden Tag irgendeiner im Thorsteiner-T-Shirt oder hat SS-Runen auf dem Handgelenk tätowiert oder Sie hören auf dem Rewe-Parkplatz bei offenem Fenster Lanza oder sowas, da muss man sich ja fragen, möchte ich mir das geben? Soll das Teil meines Alltags werden? Und wenn ich woanders sein kann, wo das nicht Teil meines Alltags ist, bin ich doch lieber da. Das ist, was ich meine. Ich glaube, also Angst hätte ich nirgendwo in diesem Land, aber ich glaube, man kann sich durchaus aussuchen, ob man mehr oder weniger Konflikten begegnet. Und das ist leider Gottes davon abhängig, wo man lebt.
Was hat Sie in Ihren knapp 40 Jahren am stärksten politisiert?
Ich merke, dass es immer wieder Ereignisse gibt, die wie Nadelstiche wirken. Eines der ersten Erlebnisse, die ich hatte, und das ist so etwas, was sich als Bild in meinen Kopf eingebrannt hat, ist der Brandanschlag in Solingen. Meine Eltern haben in Wuppertal-Vohwinkel gewohnt. Das ist 13 Kilometer vom Haus der Familie Gentsch entfernt.
1993, der Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie.
Genau, da war ich 8, 9 Jahre alt. Und da gab es schon ganz schön viel Auseinandersetzung und Zweifel und auch Angst in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Familie und der erweiterten Familienfeld. Es wurden auch Fragen gestellt, bleiben wir hier? Gehen wir zurück in ein Bürgerkriegsland? Ich meine, Solingen war halt keine Einzeltat, sondern bettete sich ja ein in die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, in den Mord in Mölln. Einige Jahre zuvor eben auch der Mord in Hamburg. Hoyerswerda war dann plötzlich ausländerfrei. Und die Frage war, wen erwischt es als nächstes? Das ist ja auch ein Aspekt dieser Heimtücke, dass man sich nicht sicher fühlen soll. Und das Zweite war, dass man das Gefühl hatte, dieser Staat, der zur Aufgabe haben sollte, seine Bevölkerung zu schützen, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, der stellt sich an die Seite der Täter. Und hat kein Interesse daran, dass das A, das Ansehen der Bundesrepublik beschädigt. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was den Politikerinnen und Politikern damals erschien. Und zweitens wollte man einige innenpolitische Themen mit abräumen, die halt einem gerade gelegen kam. Ja, und da wurde dann die jahrelang schon vorbereitete Verschärfung des Asylrechts durchgeführt. Ne, Artikel 16 wurde dann erweitert, die Drittstaatenregelung eingeführt, die Ausländer wurden abgeschoben. Und das werde ich auch nicht vergessen. Dann ist die damalige Jugendministerin, eine gewisse Angela Merkel, nach Rostock gefahren, um mit den Skinheads zu reden. Und stellte dann fest, ja, die haben ja so ganz wenig Freizeitmöglichkeiten und kriegen erst Aufmerksamkeit, wenn sie einen Stein durchs Fenster werfen. Wobei, im Nachgang muss man sagen, Angela Merkel war eine der ganz wenigen, die sich zumindest real mit dem Problem auseinandersetzen wollte. Aber das ist so ein Gefühl, das sich sehr tief festgesetzt hat.
Steven Ann Palagan im Deutschlandfunk Kultur. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach der Schule Theologie zu studieren?
Ich muss jetzt alle enttäuschen, die denken, der Heilige Geist hätte mich inspiriert. Ich war tatsächlich Mitglied einer Kirchengemeinde, einer tamilischen Kirchengemeinde mit einem stark ausgeprägten Sozialwerk, wo viele Flüchtlinge betreut wurden, hauptsächlich Tamilen, die Angst hatten, wieder zurück abgeschoben zu werden aus Sri Lanka in ein Bürgerkriegsland. Den haben wir geholfen oder den habe ich geholfen unter anderem und haben mir gedacht, dass das eine gute Sache ist, dieser sozial-ethische Aspekt gemeinsam mit einer Ausbildung in theologischen Fragen, die mich damals schon sehr interessiert hat. Und eine der Ideen, wie man das alles hätte auch in so eine berufliche Form fassen könnte, war als Entwicklungshelfer oder als Lehrer ins Ausland zu gehen und mit Religion und Anglistik oder welchem Fach auch immer angereichert, dort etwas zu bewirken. Das hat sich aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Aber als ich einmal in die Theologie eingetreten bin, in das Theologiestudium eingetreten bin, habe ich festgestellt, nee, das ist eines der spannendsten Dinge, die mir je untergekommen sind. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Sie müssen ein Philosophikum ablegen, Biblikum ablegen, was so viel bedeutet, dass Sie quasi das wissen müssen, was in der Bibel steht. Also da wird dann auch schon mal auf sehr feiner, granularer Ebene abgefragt. Sie müssen Hebräisch, Griechisch und Latein können. Das war auch mit viel Mühen und Anstrengungen verbunden. Aber das, was an Kompetenz dort vermittelt wird, die Textarbeit, die Sorgfalt, die Auseinandersetzung mit auch schwierigen Themen, die Perspektivwechsel, sie sind verpflichtet, in Kirchengeschichte historische Aspekte zu verstehen, in Homiletik sich damit auseinanderzusetzen, wie man eine Predigt hält, sodass die Menschen nicht einschlafen. Und in Altem und Neuen Testament einen Text auseinanderzunehmen, bis auf Wort- und Buchstabenebene. Und das alles so zusammenzubinden, dass sie den Menschen etwas erzählen oder erklären können, das Relevanz in ihrem Leben hat. Sie haben ein Buch, das, keine Ahnung, ja, 1800, 2000 Jahre alt ist und da müssen sie irgendwas extrahieren, was den Menschen heute mit Internet und auseinanderfallender EU und Pandemie Halt und Zuversicht gibt. Und
ja, aber Sie sind ja dann einen ganz anderen Weg gegangen. Also wie hat Ihnen diese umfassende Kompetenz, die Sie schön beschrieben haben, geholfen, bei ThyssenKrupp anzufangen als Manager?
gar nicht. Es hat mir aber etwas anderes mitgegeben. Ich habe ja lange Zeit auch in unterschiedlichen Unternehmen als Personalmanager gearbeitet und auch als Personalleiter später. Und ich habe zumindest verstanden, wie diese abstrakten Dinge, die ich gerade beschrieben habe, wie sie wirken, wie sie zusammenwirken. Und ich glaube, wenn man in der Lage ist, diese Transferleistung hinzubekommen, von einem geisteswissenschaftlichen Studium hin zu bestimmten Prozessen, die in Konzernen passieren oder bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen oder technischen Dingen, dann bleibt noch ganz, ganz viel, was man auf der abstrakten Ebene mitnehmen kann. Die Arbeit mit Menschen, Kommunikation, Konfliktmanagement, Textarbeit, sich so auseinanderzusetzen, dass möglichst viele Menschen möglichst gewinnbringend auseinandergehen können. Und das ist nicht verkehrt und ich habe immer mal wieder auch mit vorgesetzten Kollegen zu tun gehabt, die auch geisteswissenschaftliche Studiengänge gelernt haben, die Philosophie studiert haben oder auch Lehramt oder einen Magister hatten Und das ist, glaube ich, in der Personalwelt keine Besonderheit. Und diese Funktion, die ja auch unternehmens- und branchenübergreifend existiert, ist, glaube ich, geprägt und ist auch glücklicherweise geprägt von Menschen, die nicht aus dieser Wirtschaftswelt hochgespült wurden.
Sie haben in dieser Zeit ziemlich oft den Job gewechselt. Das erscheint einem irgendwie noch sehr suchend, bis Sie dann selbst mit einem Kollegen eine Unternehmensberatung gegründet haben. Und die heißt Demokratie in Arbeit. Was bieten Sie da an?
Wir unterstützen Unternehmen, Organisationen, Behörden und Institutionen bei Fragen zur Organisationsentwicklung, bei Fragen zur Vielfalt, bei Fragen zu Compliance und Corporate Social Responsibility. Was wir tun.
Was war das Letzte?
Corporate Social Responsibility, also die Frage, wie man die eigene unternehmerische Verantwortung im eigenen Umfeld, in der Region verwirklichen kann. Und ganz häufig geht die Geschäftsanbahnung folgendermaßen, dass sich Unternehmen bei uns melden und sagen, ja, wir sind uns jetzt auch noch nicht so richtig sicher, haben aber festgestellt, so richtig vielfältig ist unsere Belegschaft nicht und auch unsere Kundschaft nicht. Und wir tun uns schwer, den richtigen Sound zu treffen oder die richtige Sprache zu treffen. Und wir verstehen auch nicht, warum sich nur Menschen aus einem bestimmten Milieu oder aus einer bestimmten Region bei uns bewerben. Und wir wären gerne weltoffen, das sind wir auch, aber irgendwie klappt das nicht. Was können wir da machen?
Geben Sie ein Beispiel für eine gelungene Umstrukturierung.
Naja, eine gelungene Umstrukturierung ist, dass wir uns, das betraf jetzt die Personalarbeit, einmal den gesamten Personalgewinnungsprozess angeguckt haben und von Identifizierung, dass da Menschen fehlen, bis hin zu, es wird eine Stellenausschreibung veröffentlicht, bis hin zu, es werden Vorstellungsgespräche geführt, Menschen werden eingestellt, Verträge werden verhandelt, die Leute fangen an und nach 6 Monaten sind sie immer noch im Unternehmen. Und wir sind an jedem einzelnen Punkt dort Schritt für Schritt durchgegangen und haben festgestellt, okay, an jedem einzelnen Punkt gibt es die Möglichkeit, dass 2, 3 Menschen abspringen, weil sie sich vielleicht nicht angesprochen fühlen, weil Fehler gemacht werden. Wir haben im Kulturbereich Institutionen beraten, die das Gefühl haben, okay, wir sprechen hier von Hochkultur, wir sprechen hier von bestimmten Inhalten, die nur eine Personengruppe ansprechen. Vielleicht ist das etwas zu wenig und wir haben einen Fehler in der Kommunikation. Und vielleicht einen letzten Punkt. Wir haben auch bei der Lehrerausbildung Workshops gemacht, wir haben Schulungen gemacht, wie Lehrerinnen und Lehrer ein Bewusstsein dafür entwickeln können, auch für ihre eigenen Vorbehalte und zwar nicht nur gegenüber Murat im Vergleich zu Max und Murat, sondern vielleicht auch in Bezug auf Kevin im Vergleich zu Maximilian und Kevin. Wir haben dort geschult, dass Lehrerinnen und Lehrer reflektieren, wie ihr Verhalten auf Kinder wirkt, die nicht ihrem eigenen Milieu entspringen.
Ich hangele mich an Ihrer Berufsbiografie
ja, unbedingt.
Entlang, wie Sie merken.
Sehr gerne.
Wie kam das denn, dass Sie auf diesem Hintergrund oder vor diesem Hintergrund angefangen haben, politische Texte zu schreiben, Kolumnen, Meinungsbeiträge?
Soll jetzt keine Schelte sein, aber mir war das, was insbesondere im Umgang mit der AfD veröffentlicht wurde, zu wenig. Und entsprach nicht dem, wie ich diese Partei, diese Strömung, diese Vorfeldorganisation wahrgenommen habe, dem entsprach, was ich glaubte, was die Realität ist. Und ich dachte, da verkennen ganz schön viele A die Gefahr, gehen auch den Inhalten oder der Kommunikationsstrategie auf den Leim. Wir haben ja 2018 noch sehr intensiv darüber debattiert, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist und das waren ja ganz, ganz viele Diskussionen darüber, dass man ja 6 Millionen Wählerinnen und Wähler nicht irgendwie in die rechte Ecke stellen dürfte. Und das seien ja alles Professoren, ne, hier mit Lucke und Meuthen und Olaf Henkel. Und ich habe das Gefühl gehabt, nee, da habe ich wieder ein Störgefühl gehabt. Ich hatte das Gefühl, hier wird versucht, im Gewand des Bürgertums eine völkische Ideologie in die Öffentlichkeit zu drücken. Mit Menschen, die jetzt halt nicht mehr dem klassischen und klischeebehafteten Bild der Glatzköpfe in Springerstiefel entsprechen, sondern Leute, die jetzt tatsächlich versuchen, parlamentarischen Anschluss zu finden, gesellschaftlich in die Mitte zu streben.
Das ist ja aber mehr politischer Aktivismus als Journalismus.
Naja, der Journalismus hat ja die Aufgabe, die Welt so darzustellen, wie sie ist und die Entwicklungen so einzuordnen, dass die Menschen sie A, verstehen und B, zusammenbringen können mit den anderen Dingen, die sie auch erfahren und erleben. Und ich hatte das Gefühl, dass genau das nicht passiert. Und ich finde auch gar nicht so sehr, dass das Aktivismus ist, weil die Aufklärung darüber, wie bestimmte Dinge sind, wie politische Parteien, politische Organisationen sich gebärden, das ist meines Erachtens die Kernaufgabe von politischem Journalismus. Und da können Sie natürlich, oder andersrum, es ist, glaube ich, gut und richtig und wichtig zwischen Sachberichterstattung und klassischem Nachrichtentext auf der einen Seite und Kolumnen und Meinungsbeiträgen auf der anderen Seite zu unterscheiden.
Genau, und so ist auch mein Eindruck, dass Sie dafür mehr angefragt werden. Genau. Sie haben in Christ und Welt veröffentlicht, das ist die Beilage der Zeit, in der Frankfurter Rundschau, Neues Deutschland, beim Online-Magazin Krautreporter, bei diesem Anti-Fake-News-Blog Volksverpetzer. Ja, und das sind eben, oft geht es um Fragen um Rassismus, um Rechtsextremismus, Polizeigewalt, auch zum aktuellen Krieg haben Sie sich geäußert. Wie ist das plötzlich, zu allem eine Meinung haben zu müssen?
Ich habe ja immer so schlimm über Wolfgang Bosbach geschimpft, der ja irgendwie als Talkshow-Inventar galt in den 90er und 2000er Jahren. Und habe das Gefühl, mich jetzt selber so ein bisschen davon distanzieren zu müssen, dass man sich zu allem äußert, weil ich glaube, das ist zum einen nicht gesund. Zum anderen suche ich mir schon noch aus, wozu ich publiziere. Und das ist im weitesten Sinne politischer Extremismus. Und das ist im weitesten Sinne alles, was mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft, Identität, Heimat und Zugehörigkeit zu tun hat. Und das sind die Dinge, zu denen ich mich äußere. Und ich glaube, gerade wenn wir politischen Extremismus sprechen, müssen wir über die Frage auch sprechen, was ist Konservatismus in der heutigen Zeit? Welche Rolle spielt er in der Vernetzung zwischen rechtsradikalen Organisationen und konservativen Parteien? Wir müssen uns fragen, ob es politischen Extremismus in Sicherheitsbehörden gibt. Wir müssen uns fragen, ob dieser politische Radikalismus, der politische Extremismus, der beispielsweise nicht nur in völkischer Ideologie, sondern auch bei Corona-Widerstands- und Leugnungsbewegungen passiert, ob es dort Netzwerke gibt. Von daher glaube ich, dass es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, die man auch beleuchten muss. Wenn es allerdings sich zu weit entfernt, dann muss man selber auch als Kolumnist und als Mensch, der da Meinungsbeiträge schreibt, auch hin und wieder bremsen und sagen, nee, da kann ich jetzt halt nichts sagen. Pardon, da müssen Sie halt folgende Kollegin fragen.
Sie haben gerade einen Vertrag unterschrieben für ein erstes Buch. Um was geht's da?
Es geht um genau das, im weitesten Sinne, um die Frage, wie unsere Gesellschaft beschaffen ist, ob sie eine Mitte hat. Es geht um die Frage, wem diese Gesellschaft Heimat bietet und wer zu ihr zugehörig ist und zugehörig sein darf. Und das möchte ich ganz unabhängig von all den Dingen, die so im Tagesgeschäft auftauchen, beschreiben. Und ich habe mich immer schon viel gewundert darüber, dass manches uns so selbstverständlich erscheint und anderes wiederum nicht und wir das Gleiche nicht immer gleich behandeln. Und mich gefragt, womit das zu tun haben könnte. Und da möchte ich gemeinsam mit dem Fischer Verlag in Frankfurt dieses Buch schreiben und nächstes Jahr dann in der Öffentlichkeit besprechen.
Steven Anpalagan, wir haben noch gar nicht über den Musiker in Ihnen gesprochen. Spielen Sie noch in einer Band?
Ich bin noch nominell Mitglied einer Band, aber ich habe wenig Zeit und tatsächlich auch wenig Gelegenheit, noch Musik zu machen. Es ist auch mit Corona tatsächlich ganz schön eingebrochen. Also bis dahin haben wir auch versucht, uns regelmäßig zu treffen.
Was ist Ihr Part?
Ich habe Keyboard gespielt oder ich spiele Keyboard und
Microclocks.
Sound Design verantwortlich, genau. Die berühmteste unbekannte Band der Welt, sagen wir immer. es hat auch Spaß gemacht und es ist vor allen Dingen auch wahnsinnig spannend festzustellen, wie es da so ist, im Proberaum etwas zusammenzuwursteln, aufzunehmen, auch zu distributieren und anschließend das Ganze auf einer Bühne zu performen und zu gucken, wie die Menschen darauf reagieren, wie die Fans darauf reagieren.
Sie waren richtig auf Tournee, ne?
Wir waren auf Tournee, wir haben auch europaweit gespielt, wir haben 2006 zur WM auch in allen möglichen Stadien gespielt und hatten auch eine Platte, ich glaube, die letzte Platte war auf Platz 1 der deutschen Alternative Charts. Wir hatten einen Plattenvertrag auch mit einem Label. Also das war jetzt nicht nur Hobby, sondern es war schon so seinerzeit, als ich da auch im Studium war, die Frage, ob das nicht, ob wir das nicht ganz groß machen wollen. Es zeichnete sich da schon ab, nee, mit dem, was wir da machen, ist vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert für die Allgemeinheit, als dass man da jetzt kommerziellen Erfolg haben kann. Aber es blieb und ist immer noch ein Herzensprojekt und ich merke, ich habe nie so verrückte Menschen kennengelernt wie in dieser Musiker- und Musikanten- und Musikproduzentenszene. Allein das war es schon wert.
Schön, dass Sie uns heute von all diesen Etappen in Ihrem Leben erzählt haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.